Ihr dürft aufschlagen, Matthäus 20, 1 bis 16. Darum soll es uns heute gehen. Ich hatte ein freies Thema und habe das hier gewählt. Matthäus 20, 1 bis 16. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde ausging, sah er andere auf dem Markt untätig stehen und sprach zu diesen: Geht auch ihr hin in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihnen: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, da empfingen auch sie, jeder, einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, und du hast sie uns gleichgemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, zu einem unter ihnen: Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ich würde gerne noch einmal kurz beten, wir bleiben dazu sitzen. Herr Jesus, danke dafür, dass wir ja dein Wort haben, so wie wir es vorher gesungen haben, dein Wort, die edle Gabe. Und wir haben da wirklich einen Schatz in den Händen. Ja, so viele unserer Geschwister haben dein Wort nicht oder haben es nicht vollständig. Und ja, wir haben es in so vielen Übersetzungen. Danke dafür. Und Herr, jetzt bitten wir dich auch, dass dein Wort wirklich zu uns spricht und ja, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Amen. Ja, ich habe die Predigt überschrieben mit den Worten: Gott will dich. Das muss ich leicht merken. Gott will dich. Und davon bin ich auch wirklich überzeugt. Also es gibt keinen Menschen hier auf dieser Erde, den Gott nicht haben wollte. Also es gibt hier keine Zufälle, keine Unfälle oder sowas, sondern jeder Mensch, der hier auf dieser Erde lebt, den wollte Gott auch haben. Und ja, es gibt auch keinen Menschen, den Gott nicht bei sich haben will. Also er will dich, Gott will dich. Und dazu habe ich drei Punkte zu dieser Überschrift. Erstens, Gott will dich anstellen. Dann, Gott will dich einsetzen und Gott will dich belohnen. Diese drei Punkte. Und der letzte ist der kürzeste, der erste der längste. Gut. Gott will dich anstellen. Er möchte, dass du sein Arbeiter wirst. Wir lesen noch mal die Verse 1 und 2 aus unserem Abschnitt in Matthäus 20. Denn das Reich der Himmel gleicht einem Hausherrn, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg einzustellen. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Also der Hausherr steht früh am Morgen auf und geht auf den Marktplatz. War damals so üblich, sich dort die Tagelöhner zu suchen. Da haben die sich eingefunden und dort kamen auch die Arbeit hatten und haben sich Leute eingestellt. Und der Hausherr, der schickt nicht irgendjemanden dahin auf seinen Marktplatz, auf diesen Markt, sondern er kommt selber und stellt selbst Leute ein. Und da findet er eben Leute, die gerne arbeiten wollen. und er stellt sie ein. Und vor ihnen liegt dann ein Arbeitstag von 6 Uhr morgens ungefähr bis 6 Uhr abends. Also 12 Stunden Tag. Heutige Gewerkschaftler würden laut Hilfe rufen. Damals war es üblich, 12 Stunden am Tag zu arbeiten für einen Tagelöhner von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Sicherlich mit einer Mittagspause dazwischen, aber ja. Und sie bekommen dafür, er macht auch gleich noch Lohnverhandlungen mit ihnen, sie kommen auf einen Denar überein, den sie als Lohn für diese 12 Stunden Arbeit bekommen. Und das war damals ein angemessener Lohn für so einen Tag Arbeit. Und Gott sucht heute auch noch Menschen, die sich von ihm anstellen oder einstellen lassen, die aufhören, auf den Marktplätzen des Lebens ihre Zeit und Kraft zu vergeuden und die sich stattdessen ihm zur Verfügung stellen, die ja ein sinnvolles Leben führen möchten und ja aufhören, es einfach nur für sich zu leben, sondern für ihn. Ich weiß nicht, ob ihr solche Situationen kennt. Manchmal fallen einem Dinge auf, die einem davor schon irgendwo bekannt waren, aber die man gar nicht so in der Tiefe begriffen hat. Und mir ging das mal so, als ich vor einigen Jahren im Auto saß und morgens zur Arbeit gefahren bin. Und da war Berufsverkehr und ich stand so Stoßstange an Stoßstange mit den anderen Leuten, die auch in die Arbeit gefahren sind. Und mir kam so der Gedanke, eigentlich ist das doch sowas von sinnlos. Also da fahren die Leute jeden Morgen Stoßstange an Stoßstange zur Arbeit, dann arbeiten sie 8 Stunden, vielleicht 10, vielleicht 12 Stunden und danach fahren sie wieder Stoßstange an Stoßstange zurück und dann sieht man abends vielleicht noch kurz fern, gibt seiner Frau einen Kuss und geht ins Bett. Und am nächsten Morgen fängt das Ganze wieder von vorne an, irgendwie so wie so ein Hamsterrad, das dreht sich halt und dreht sich und jeder Tag ist irgendwie gleich. Bis aufs Wochenende, das ist so das nahe Ziel, auf das man zusteuert. Das mittelfristige Ziel, das sind die Urlaube im Jahr und dann das langfristige Ziel, endlich die Rente. Ich weiß noch, wie ein Arbeitskollegen hatte, der immer gesagt hat, oh, noch 34 Jahre muss ich arbeiten. Das war ihm schwer, noch die 34 Jahre vor sich zu sehen und er hat sich auf die Rente gefreut. Ja, und das sind so die Ziele. Wochenende, Urlaub, Rente. Dann habe ich mich gefragt, wen kümmert es denn eigentlich in 100 Jahren noch, was ich gearbeitet habe oder was du gearbeitet hast? Wen kümmert es noch, ob du bei Heidenhain einfach Arbeiter warst oder Abteilungsleiter oder vielleicht Vorstandsvorsitzender? In 100 Jahren ist es ziemlich egal. Und mir kam das damals einfach so nichtig vor, irgendwie dieses ganze Dasein, so unnütz, so vergänglich, so letztlich sinnlos. Und genau aus dieser Sinnlosigkeit möchte Gott uns befreien. Er möchte, dass wir ein sinnvolles Leben führen. Er möchte uns anstellen. Und die Bibel, die nennt diese Anstellung nicht einfach Anstellung, sondern Bekehrung oder Umkehr. Und zwar eine Umkehr von dem alten Leben hin zu Gott. Eine Umkehr von den unwichtigen Dingen hin zu denen, die in Ewigkeit Bestand haben. Und eine Umkehr von der Feindschaft gegen Gott hin zu einer persönlichen Beziehung mit ihm. Ja, und eigentlich ist es ganz einfach, so eine Umkehr, wie das funktioniert. Wir können es vergleichen mit der Arbeitswelt. Bevor wir eine Stelle antreten irgendwo, bevor wir eingestellt werden von einem weltlichen Arbeitgeber, da haben wir in der Regel ein Vorstellungsgespräch. Und genauso müssen wir mit Gott auch ein Vorstellungsgespräch haben, wenn wir sein Arbeiter werden wollen. Aber es ist ein Vorstellungsgespräch, in dem es anders abläuft als bei einem Beruf. Im Beruf, da muss man immer sagen, wie toll man ist und was man alles kann. Und dann wird man vielleicht noch seine Schwächen gefragt. Dann ist es ganz gut, wenn man sagt, ja, ich denke, manchmal bin ich vielleicht ein kleines bisschen zu ehrgeizig und dann seine Schwäche auch noch als Stärke verkauft. Bei Gott ist es genau andersrum. Da müssen wir nicht unsere Stärken anpreisen oder sonst irgendwas, sondern wir dürfen und müssen grundehrlich sein vor ihm. Dürfen ihm unsere ganze Schuld, unser ganzes Versagen bekennen und ihn um Vergebung bitten. So steht es im Johannesbrief 1, Vers 9, 1. Johannesbrief. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir das ehrlich tun, wenn wir ehrlich werden vor Gott und ihm das bekennen, was bei uns schief lief, dann stellt uns Gott ein. Und dann stellt er uns nicht nur ein, sondern er adoptiert uns sogar. Wir sind dann Teil seiner Familie. Wir sind dann Gottes Kinder. Ja, und Gott hat so viel Interesse an uns, dass er sogar nach uns sucht. Dass er um uns wirbt und das nicht nur einmal. Hier in unserem Gleichnis, Matthäus 20, da geht der Arbeiter fünfmal auf den Marktplatz. Das erste Mal um 6 Uhr morgens. Und wenn wir das auf uns übertragen, 6 Uhr morgens auf unser Leben, dann könnten das genau die sein, die sich als Kinder schon für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Die sich als Kinder bekehrt haben. Und da gibt es diese Geschichte, ich kriege sie nicht mehr ganz hundertprozentig zusammen, aber da wurde ein Evangelist gefragt, wie viele Leute sich denn bekehrt hätten letzten Abend auf der Evangelisation. Und er sagt dann 2,5 oder 3,5, ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall irgendwas mit 1,5. Dann hat der Fragende kurz überlegt und meint, aha, 2 Erwachsene und 1 Kind, oder? Und der Evangelist sagt, nein, 2 Kinder und 1 Erwachsener. Weil die Kinder haben noch das ganze Leben vor sich, das sie für Jesus einsetzen. Wenn du mit 20 oder mit 50 erst zum Glauben kommst, dann ist dementsprechend weniger, was noch vor dir liegt und was du auch für ihn einsetzen kannst. Und was dabei auch wichtig wird oder klar wird, Bekehrungen von Kindern sind keine halben Bekehrungen oder sowas, sondern wir nehmen die Bekehrungen von Kindern ernst. Sicherlich, sie verstehen es vielleicht noch nicht in dem Umfang, wie wir es als Erwachsene verstehen, und trotzdem nehmen wir sie ernst. Und dann kommt es eben darauf an, dass wir unsere Kinder richtig unterweisen, in dem, wie man seinen Glauben lebt, weil das lernen sie von uns als Eltern. Dass wir ihnen einfach auch Mut machen, den Glauben offensiv zu leben. Ja, also die Kinder um 6 Uhr morgens eingestellt, dann um 9 Uhr geht der Hausherr wieder auf den Marktplatz und findet wieder Leute, die er einstellt. Das könnten jetzt die jungen Erwachsenen sein, die Jugendlichen. 12 Uhr stellt er noch mehr Arbeiter ein, vielleicht gerade die, die so in der Mitte ihres Lebens stehen, die sich neu orientieren wollen. Und um 15 Uhr geht er nochmal hin und findet wieder Leute, die Arbeit suchen, und stellt wieder welche ein. Also sogar die, die auf dem weltlichen Arbeitsmarkt als schwer vermittelbar gelten, sind für Gott kein altes Eisen. Auch die möchte er haben. Und ich glaube, dass Gott wirklich den Menschen im Leben öfter die Chance gibt, umzukehren. Und wenn du glaubst, Gott gibt dir heute diese Chance, wenn du denkst, Mensch, ja, es könnte sein, dass ich auch noch nicht Gottes Kind bin. Ich bin zwar vielleicht schon seit Jahren hier in der Gemeinde und trotzdem habe ich noch nicht diese Entscheidung getroffen. Vielleicht wäre heute der Zeitpunkt, es zu ändern. Weil annehmen müssen wir Gottes Angebot selber. Er drückt es uns nicht aufs Auge, sondern er sagt in Offenbarung 3, Vers 20, ich stehe vor der Tür und ich klopfe an. Und wenn jemand die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Und er klopft an, er tritt sie nicht ein, die Tür. Da müssen wir keine Sorge haben, aber wir müssen uns eben dafür entscheiden, ob wir ihn reinlassen oder nicht. Und dann sind in dem Zusammenhang auch noch die Verse 6 und 7 ganz interessant in unserem Abschnitt. Da sagen diese potenziellen Arbeiter, es hat uns niemand eingestellt. Als er sie nachmittags fragt, warum hängt ihr den ganzen Tag hier rum? Ja, es hat uns niemand eingestellt. Und da frage ich mich, ist das überhaupt wahr, was die da sagen? Er war schon 3-mal auf dem Marktplatz, hat Leute eingestellt und die sagen, es hat uns niemand eingestellt. Komisch. Klingt ein bisschen nach einer faulen Ausrede, also im wahrsten Sinne des Wortes faul. Aber solche Menschen gibt es auch heute noch. Genau solche, die schon ein paar Mal gehört haben, dass Gott was mit ihrem Leben anfangen möchte und dass er sie anstellen will, dass es wichtig ist, eine Entscheidung für ihn zu treffen. Aber andere Dinge waren immer mal wieder wichtiger. So wie, ach ja, glauben kann ich noch, wenn ich alt bin, jetzt möchte ich mein Leben genießen. Ja, vielleicht kommt dem einen oder anderen der Satz bekannt vor, vielleicht sogar aus dem eigenen Leben. Aber Dieser Satz ist eigentlich total widersinnig, weil ich kann ein Leben nur dann genießen, wenn es auch einen Sinn hat. Und ja, diesen Sinn, diesen letztendlich gültigen Sinn kann nur Gott dem Leben geben. Die Arbeiter, die da nachmittags noch angestellt werden, die sind schon viele Stunden auf dem Marktplatz rumgelungert. Am Anfang waren sie vielleicht noch ganz erleichtert, dass sie heute mal nicht arbeiten müssen, dass sie mal einen Tag blau machen können. Aber nach ein paar Stunden war das Blaumachen schon gar nicht mehr so verlockend. Und am frühen Nachmittag, als sie immer noch keine Arbeit hatten, hätten sie sicherlich gewünscht, dass sie den Tag sinnvoller eingesetzt hätten. Und dann am Abend, da war ihnen dann wirklich bewusst, also ja, den Tag habe ich vergeudet, bringt nichts. Wenn wir das übertragen wieder, dann können wir auch sagen, dass sie irgendwo nach Sinn und Erfüllung im Leben gesucht haben, aber einfach an der falschen Stelle. Auf dem Marktplatz, wo sie rumgegangen sind, da war es am Anfang noch ganz schön und irgendwann wurde es ja, schwierig, blöd, langweilig und irgendwie so sinnlos. Und so suchen auch viele Leute völlig an der falschen Stelle nach Sinn des Lebens. In ja, irgendwelchen Religionen, in der Esoterik, in der Philosophie, in Beziehungen, in Alkohol, in Drogen, irgendwo versuchen sie, ihrem Leben Sinn zu geben und sie finden keinen. Und dann wird diesen Menschen nach und nach bewusst, dass ja, ihr Leben irgendwo so sinnlos verläuft. Man schlägt die Zeitung auf und sieht die Todesanzeigen und man findet immer öfter das eigene Geburtsdatum, merkt die Einschläge, kommen langsam, aber sicher näher. Und dann fängt man an, darüber nachzudenken, für was habe ich denn mein Leben eingesetzt? Und ich glaube, wenn wir mal auf dem Sterbebett liegen werden, und das wird wahrscheinlich auf jeden von uns zukommen, dann werden wir uns nicht wünschen, dass wir mal mehr Geld verdient hätten oder ein größeres Auto gefahren hätten oder eine längere Weltreise unternommen hätten. Sondern ich glaube, dann wünschen wir uns, dass wir unser Leben mit Dingen gefüllt haben, die in Ewigkeit Bestand haben und nicht mit solchen Sachen, die ja, wie Sand und Staub verwehen. Ich weiß nicht, ob euch der Name Rudyard Kipling was sagt. Er ist Literatur-Nobelpreisträger und der Autor von Das Dschungelbuch. Und er hat wohl auch an der Uni unterrichtet und da hat er seine Abschlussklasse an der Uni mal einen Satz gesagt. Wenn ihr durchs Leben geht, strebt nicht nach Ruhm oder Geld oder Macht, denn eines Tages werdet ihr einem Mann gegenüberstehen, für den alle diese Dinge nichts wert sind. Und dann werdet ihr plötzlich erkennen, wie arm ihr seid. Wie gut ist es, wenn man in diesem Leben noch erkennt, dass diese Begegnung auf jeden von uns zukommt. Dass wir erkennen, dass wir bei Gott mit Geld, Macht und Ruhm eben nicht punkten können. Und in unserem Gleichnis, da finde ich so schön, da kommt der Weinbergbesitzer und gibt diesen Menschen nochmal die Chance, die letzte Stunde des Arbeitstags noch sinnvoll einzusetzen. Und diesem ganzen sinnlosen Herumlungern ein Ende zu machen. Und sie nehmen das Angebot an. Ein befreundeter Prediger hat mir erzählt, dass er mal eine Frau zum Glauben führen durfte, die war, glaube ich, schon über 80 oder circa 80 Jahre alt. Und als sie sich dann taufen hat lassen nach ihrer Bekehrung, da hat sie gesagt, sie ist eine von denen, die der Herr noch in der 11. Stunde in seinen Weinberg gerufen hat. Also das gibt es und das ist was Wunderbares, wenn sich Leute auch mit 80 noch umentscheiden und ihrem Leben noch eine sinnvolle Wendung geben. Ja, Gott will dich anstellen. Das war der erste Punkt. Die Frage müsst ihr euch selber stellen, nimmst du sein Angebot an? Und wenn du dieses Angebot schon angenommen hast, und da sitzen sehr viele, die es schon getan haben, das weiß ich, dann geht's weiter, weil Gott will dich auch einsetzen. So wie nach dem Vorstellungsgespräch, normalerweise so ist, dass wir anfangen zu arbeiten, ist auf jeden Fall so, dass wir anfangen zu arbeiten, es ist auch die Folge der Bekehrung, ein Leben mit und für Gott. Der Hausherr, der schickte seine Arbeiter in den Weinberg und so hat Gott auch für uns Aufgaben. Aber ja, wie sieht diese Arbeit denn für Gott aus? Ich denke, dazu müssen wir uns ein bisschen anschauen, was Gott oder wie Gott eigentlich ist. Und Gott ist vor allem mal ein Gott, der die Menschen liebt. Das hat er ganz eindrucksvoll dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt hat, der für die Sünden der Menschen gestorben ist. Jesus als Teil der Dreieinigkeit hat den Himmel verlassen und wurde Mensch wie du und ich. Allerdings mit einem gewaltigen Unterschied, weil er gleichzeitig wahrer Mensch und wahrer Gott war, hat er nie gesündigt. Hat völlig sündlos gelebt. Und nur deswegen konnte Gott ihn auch als makelloses Opfer opfern lassen. Und nur deswegen konnte Jesus stellvertretend für alle unsere Sünden sterben. Und deswegen ist diese Trennmauer, oder gibt es jetzt eine Tür in dieser Trennmauer zwischen Gott und uns. Und diese Tür heißt Jesus Christus. Und weil Gott die Menschen so sehr liebt, darum liegt ihm auch so viel daran, dass Menschen ihn kennenlernen. Im Gleichnis geht der Hausherr selber und wirbt um diese Arbeiter. Und als Jesus dieses Gleichnis erzählt hat, da hat er sich schon 12 Männer ausgesucht, die nah mit ihm unterwegs waren, die 12 Jünger. Und diese sollten dann später diese Botschaft weitertragen. Und ja, so ging es auch weiter. Sie haben Menschen erreicht für Gott. Gott will uns, wenn wir Christen sind, wirklich einsetzen. Einsetzen, um Menschen für ihn zu gewinnen. Nachdem ich mich bekehrt habe, was auch schon eine Weile zurückliegt, da war mir der Wunsch da, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Einfach, ich wusste noch nicht so sehr viel, aber ich wollte einfach den Leuten von Jesus erzählen. Und manchmal war ich da drin sehr mutig und oft war ich ein Feigling und ich bin es oft bis heute. Und deswegen geht das, was ich jetzt sage, nicht nur euch was an, sondern vor allem auch mich. Ich denke, das, was jeder tun kann, egal ob er Angst hat oder nicht, das ist zu beten. Und ja, dass wir für die Missionare beten, die draußen sind. Dass wir für Evangelisten beten. Dass wir für die Verantwortlichen in den Gemeinden beten. Und dass wir am besten konkret für sie beten. Ich muss manchmal schmunzeln, wenn Leute so für Mission beten und dann hören sich diese Gebete ungefähr so an: Herr, ich bitte dich heute ganz konkret für alle Missionare auf der ganzen Welt, segne sie, Amen. Also ganz konkret und alle Missionare, segne sie, Amen. Ja, es ist sicherlich besser als gar nicht zu beten, aber es ist noch besser für konkrete Anliegen zu beten. Und dazu schreiben die Missionare ihre Gebetsbriefe, dazu gibt es von den Missionsgesellschaften Zeitschriften, wo Gebetsanliegen drinstehen. Und wir können diese Möglichkeit nutzen, um dafür zu beten. Wir können auch nachfragen bei Menschen und sie bitten uns, Gebetsanliegen zu nennen. Und vielleicht fällt es dem einen oder anderen schwer, konzentriert zu beten. Ich bin so ein Kandidat, ich kann alleine, da schweifen meine Gedanken recht schnell ab. Da bin ich ganz froh, dass ich meine Frau Nadine habe, mit der ich zusammen beten kann, weil man dann einfach konzentrierter dabei bleibt. Wenn du jetzt sagst, ich bin nicht verheiratet, mit wem soll ich dann beten? Dann such doch eine Freundin oder einen Freund, mit dem du zusammen beten kannst. Oder komm in die Gebetsstunde, mittwochabends, das haben wir hier in der Gemeinde tatsächlich, auch wenn es viele vielleicht gar nicht wissen, mittwochabends 19 bis 20 Uhr, Gebetsstunde hier in der Gemeinde. Und wir freuen uns immer über Leute, die dazukommen und die auch dabei bleiben. Jesus selber war das Gebet um Mission ein ganz wichtiges Anliegen. Und deswegen sagt er in Lukas 10, Vers 2, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Und wenn Jesus uns das so konkret sagt, dann sollten wir nicht darüber weggehen. Dann sollten auch wir für Arbeiter in die Ernte bitten. Allerdings ist es auch ein gefährliches Gebet, weil es könnte sein, dass du selber die Erhörung deines Gebets wirst. Also, dass der Herr der Ernte dann auf einmal dich in seine Ernte sendet. Es muss nicht unbedingt gleich nach Burkina Faso sein oder was weiß ich wohin, nach Indonesien, sondern er kann dich einfach mal zu deinem Nachbar rübersenden. Oder zum Arbeitskollegen, zum Klassenkameraden, zum Kommilitonen. Jeder Christ ist dazu aufgerufen, von seinem Glauben weiterzuerzählen. Und ich kenne einen, der hatte mal so einen Ferienjob in so einer größeren Firma, hatte oft wechselnde Arbeitskollegen. Und er war bald in der ganzen Firma bekannt als der Missionar oder Ersatzpapst. So haben sie ihn genannt, so ein bisschen spöttisch. Einfach deswegen, weil er den Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat, immer wieder von Jesus erzählt hat. Und ja, es muss nicht gleich Afrika sein. Es kann einfach dein Betrieb sein, dein Block, deine Stadt, wie auch immer. Aber Gott möchte einfach, dass du dich auch für ihn einsetzt, dort, wo du bist. Und wir können darum beten, um Möglichkeiten, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Ich hatte eine Zeit lang die Gewohnheit, jeden Morgen dafür zu beten, dass ich, dass Gott mir einen Menschen über den Weg schickt, dem ich irgendwie ihn bezeugen kann. Und Gott hat diese Gebete erhört. Also es lohnt sich einfach, konkret dafür zu beten. Und ich wünsche mir auch, dass es für uns als Gemeinde, dass uns wieder neu bewusst wird, was wir für eine wunderbare Botschaft haben. Eine Botschaft, für die wir uns nicht schämen müssen irgendwie. Und eine Botschaft, die unsere Welt so viel dringender braucht als einen Euro-Rettungsschirm oder ein Klimaschutzabkommen oder ein sicheres Endlager für Atommüll. Wir hatten es gestern Abend im Hauskreis davon, wie begeistert sind wir denn von Jesus? Und ich hatte das Beispiel gebracht mit den Hausfrauen, die einen Thermomix besitzen. Vielleicht kennt ihr einige von denen, die sowas haben. Und wenn ihr die dann mal reden hört, wie toll so ein Thermomix ist, dann denkt man, wow, also so ein tolles Gerät. Also da kann man dann Hefeteig machen und man kann drin dünsten mit einem Varoma obendrauf und man kann, was weiß ich was alles drin machen, Kürbissuppe und Ananasstaub und keine Ahnung was alles und Mehl mahlen und Puderzucker und also ganz toll, wenn man die Leute erzählen hört davon. Und ich frage mich, wie begeistert sind wir denn von Jesus? Erzählen wir von ihm auch so oder, ich bin übrigens auch Christ, Entschuldigung. Was für eine Einstellung haben wir? Wir haben die beste Botschaft der Welt und wie bringen wir sie rüber? Für Gott hat es absolut höchste Priorität, dass Menschen von ihm hören. Und das sehen wir schon im Gleichnis einfach daran, dass er 5-mal auf diesen Marktplatz geht und Menschen einstellt. Dass er nicht sagt, gut, ich habe meine Arbeiter, ich brauche niemand mehr, sondern er sucht immer wieder. Ja, wir sitzen in unserer Gemeinde und wir überlegen uns, wer oder in welchen Hauskreis wir vielleicht gehen könnten und während draußen Menschen vorbeilaufen, die keine ewige Hoffnung haben. Und natürlich gehört beides zusammen, Gottesdienst, Hauskreis, Bibelstunde. Jesus hat ja auch gesagt, darum geht hin, mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Also beim lehrt sie halten, da der Hauskreis seinen Platz, die Bibelstunde, Fisherman, die Jugend, Gottesdienst. Aber das geht hin, was ja am Anfang von diesem Auftrag steht, das vernachlässigen wir, glaube ich, oft. Ich zumindest, ich weiß nicht, vielleicht seid ihr da besser. Ja, also ich halte diese Predigt eigentlich in erster Linie für mich, weil ich in meinem Leben da auch so viele Defizite einfach sehe. Ich sehe immer wieder, da fehlt es bei mir einfach an diesem Punkt, an diesem Gehet hin. Und ich habe mir so überlegt, was könnte man denn dagegen tun? Mir liegt es nicht besonders gut, so auf wildfremde Menschen auf der Straße zuzugehen und ihnen dann so ein Glaubensgespräch aufzuzwingen. Aber deswegen zum Beispiel mache ich bei Mischas Geschichten mit, dieses christliche Puppentheater, das wir haben, jeden Samstag an 3 Spielplätzen bei gutem Wetter. Und da ergeben sich einfach immer wieder gute Gespräche mit den Kindern oder auch mit den Eltern, die dabei sind. Da kann man drüber reden und man hat sowieso schon einen Aufhänger, die biblische Geschichte, die vorgespielt wurde in dem Puppentheater. Also da wissen die Leute, die da dabei sind, das sind sowieso Christen, dann kann man auch ganz unverblümt drüber reden. Vielleicht wäre es auch was für dich, bei Mischas Geschichten mal dabei zu sein, musst nicht gleich eine Aufgabe übernehmen, aber einfach mal dabei sein und die Gespräche mit den Kindern und dann mit den Erwachsenen suchen. Dann könnten diejenigen von euch, die bei Facebook, WhatsApp oder wo auch immer sind, könnten vielleicht ihr Profil mal evangelistisch gestalten. Einfach mal aussagekräftigen Bibelvers dazu. Oder ja, viele von euch schreiben ja auch E-Mails und viele neueren Geräte machen da immer eine Signatur mit unten drunter. Das steht dann drunter, von meinem iPad gesendet oder von meinem Samsung oder von meinem Google Brain Interface, was weiß ich was, gesendet. Und so eine Signatur kann man ändern. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das kann man auf jeden Fall machen. Da könnte man dann vielleicht auch einen Bibelvers hinschreiben oder einen Verweis auf eine gute christliche Internetseite. Es gibt Möglichkeiten, man muss nicht direkt rausgehen, die Leute mit der Bibel erschlagen. Man kann es auch anders machen. Aber überlegt euch mal, wo könnt ihr sowas machen? Ich habe seit einiger Zeit ja diese Magnete auf meinem Auto, wo der Bibelvers draufsteht, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und so kann mein Auto jetzt da draußen auf dem Parkplatz missionieren, während ich hier drin stehe und eine Predigt halte oder wenn ich einkaufen gehe auf dem Aldi-Parkplatz. Ich hoffe, es lesen Leute und kommen drüber ins Nachdenken. Das ist mein Gebet. Vielleicht werde ich es nie sehen hier auf der Erde, dass da irgendwas passiert, aber ich hoffe, es passiert was. Dann könnten wir vielleicht auch den nächsten Anhalter einfach mal mitnehmen, der den Daumen raushält und mit ihm versuchen, über Glauben zu reden. Die müssen uns nämlich zuhören, wenn wir sie mitnehmen, weil wir sind ja die Freundlichen. Und dann müssen die auch höflich sagen, ja, das ist ja interessant, was sie da erzählen. Also sie werden uns nicht schlagen deswegen, glaube ich nicht. Und dann können wir am Schluss noch eine Bibel in die Hand drücken und sagen, ja, ich wünsche dir noch Gottes Segen, lies mal da drin, dieses Buch hat auch mein Leben verändert. Oder wenn einer eine Panne hat, anhalten, fragen, ob ihm helfen kann und ihm vielleicht noch ein Traktat geben. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man sich jetzt nicht so riesig überwinden muss. Ja, auch für uns als Eltern, wir haben ja auch einen Einfluss auf unsere Kinder. Wir können unsere Kinder prägen und vielleicht hilft uns das mal zu sehen, unsere Kinder, die jetzt noch vielleicht schöne Lieder singen oder uns vielleicht auch gerade Mühe machen in der Erziehung, das könnten mal Missionare werden. Das sind vielleicht potenzielle Missionare, die mal rausgehen und wirklich Menschen für Jesus erreichen, die davor noch nie was von ihm gehört haben. Ja, es gibt einfach viele, viele Dinge, wo wir uns für Jesus einsetzen können. Unser ganzes Leben sollte so ausgerichtet sein, dass Menschen dadurch auf Jesus aufmerksam werden. Lebe so, dass du gefragt wirst. Sei hilfsbereit, sei freundlich und sei es gerade zu denjenigen, die dir das Leben schwer machen. Gott will dich einsetzen, dich und auch mich, und zwar mit allem, was wir haben. Ihr kennt sicher das Lied, ich bete an die Macht der Liebe. Das gehört zu einem, also gehört zu meinen Lieblingsliedern. Ich bin mehr so der ältere Liederfan. Und da heißt es im zweiten Vers, für dich sei ganz mein Herz und Leben, mein süßer Gott und all mein Gut. Für dich hast du mir's nur gegeben, in dir es nur und selig ruht. Unser ganzes Leben sollte Gott Ehre machen. Von den kleinsten Kleinigkeiten des Alltags bis hin zu den großen Entscheidungen. Und da gibt es ja die großen Dinge, wo man sich entscheiden muss, Berufswahl, Partnerwahl. Können wir uns fragen, ist mein Partner, den ich mir da raussuche, den ich mir, ja, der mir irgendwie gefällt, ist der überhaupt bereit, die Arbeit für Gott mitzutragen und zu unterstützen? Oder ist es jetzt schon sinnvoll, überhaupt eine Beziehung einzugehen, wo ich noch gar nicht genau weiß, was möchte Gott mit meinem Leben eigentlich anfangen? Oder ist es richtig, mich in meiner Jugendzeit so sehr in meinen Freund oder meine Freundin zu investieren, dass ich kaum mehr Zeit, Kraft oder Lust habe, mich mit Jesus zu beschäftigen oder mit seiner Gemeinde. In der Jugendzeit, wenn man schon gläubig ist, da legt man die Fundamente für sein späteres Glaubensleben. Und dieses Fundament, das dürfen wir uns ruhig auch was kosten lassen. Und ich glaube, wir dürfen Gott auch zutrauen, dass er, wenn jetzt derjenige, in dem wir uns ja schon verliebt haben, wirklich der Richtige für uns ist, dass er in 5 Jahren auch noch der Richtige ist, vielleicht auch noch in 2, aber dass er diesen Menschen auch für uns aufbewahrt, wenn es wirklich der Richtige ist. Ja, und dann kann man diese Energie, die man sonst da in eine Beziehung reinsteckt, in die Beziehung zu Gott investieren und sich da in Gottes Sache einfach investieren. Bei der Berufswahl ganz ähnlich, kann man sich ähnliche Fragen stellen. Lässt mir beim Beruf eigentlich genügend Freiraum, um mich noch für Gott und für sein Reich einzusetzen? Oder bin ich da so eingespannt, dass ich abends einfach ins Bett falle und gar nichts mehr geht? Ich glaube, dass wir einfach an den Punkt kommen müssen, wo wir sehen, alle unsere Mühe, unser ganzer Einsatz, unser Geld sind nur dann richtig eingesetzt, wenn wir es für Gott einsetzen. Das heißt nicht, dass wir jetzt alle Pastoren oder hauptberufliche Seelsorger oder Missionare oder sonst was werden müssen. Aber das heißt, dass alles, was wir tun, zur Ehre Gottes sein soll. Und das ist ein Punkt, wo wir uns prüfen müssen. Ist das, was ich tue, zur Ehre Gottes oder eher nicht? Weil nur wenn es zur Ehre Gottes ist, dann haben wir auch einen bleibenden Gewinn davon. Und das führt mich zum dritten Punkt. Gott will dich belohnen. Ich habe schon gesagt, das ist der kürzeste. Also das Ende ist in Sicht. Gott will dich belohnen. Gott ist kein Gott, der von uns einen vollen Einsatz erwartet, ohne uns einen Lohn in Aussicht zu stellen. Im Gleichnis, da kommt der Hausherr mit den ersten Arbeiten überein, nach seinen Tarifverhandlungen, ihnen einen Denar zu zahlen. Und den anderen Arbeitern, die er einstellt, sagt er, er wird ihnen geben, was recht ist. Und am Ende bekommen alle doch denselben Lohn. Jeder bekommt einen Denar. Ganz egal, ob er nur eine Stunde, ob er 6 Stunden oder 12 Stunden gearbeitet hat, jeder bekommt einen Denar. Und für die, die am Anfang eingestellt wurden, das kommt ihnen als Unrecht vor. Und uns geht es vielleicht genauso. Wir denken, also das ist ja schon ein bisschen komisch, was Gott da macht. Warum tut er denn das? Aber er ist nicht ungerecht. Er zahlt nicht leistungsorientiert, sondern bedürfnisorientiert. Der Hausherr, der weiß genau, dass der Mann, den er um 5 noch eingestellt hat, der nur eine Stunde gearbeitet hat, der hat genauso eine Familie daheim wie der 12 Stunden gearbeitet hat. Der braucht genauso diesen einen Denar, um seine Familie zu versorgen, wie der 12 Stunden gearbeitet hat. Er ist gütig und bleibt trotzdem gerecht, weil er sich am Anfang mit den Ersten wirklich geeinigt hat, einen Denar zu zahlen, und daran hält er sich. Und die anderen, die kriegen seine Güte ab. Und bei uns ist es genauso. Es ist egal, zu welchem Zeitpunkt im Leben wir uns bekehren, wann wir zu Jesus kommen. Jeder, der sich bekehrt, bekommt das ewige Leben. Jesus hat sogar dem Verbrecher versprochen, der mit ihm zusammen am Kreuz hing: Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ich glaube, es gibt kaum Menschen, die weniger für Jesus hätten tun können als dieser Verbrecher. Ja, angenagelt am Kreuz und einige Stunden später war er tot. Also der konnte nichts mehr machen, gar nichts, absolut überhaupt gar nichts. Und trotzdem sagt Jesus, ja, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein, weil er umgekehrt ist, nicht weil er so tolle Sachen gemacht hat. Und so gnädig ist unser Gott, dass wir wirklich zu ihm kommen können, dass er uns dieses ewige Leben schenkt, ohne dass wir das erarbeiten müssen. Aber in dem Vorwurf von diesen Arbeitern, die zuerst eingestellt wurden, da zeigt sich auch unsere Sündhaftigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit, unsere Selbstsucht letztendlich. Wir vergleichen uns mit den anderen und wir wollen Gott vorschreiben, wie er zu handeln hat. Und das ist nicht richtig. Wir müssen immer wieder das auch im Blick behalten. Wir sind seine Arbeiter und er ist der Chef, nicht andersrum. In Vers 16 heißt es, so werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Im Himmel, denke ich, wird es manche Überraschung geben. Vielleicht müssen viele, die hier auf der Erde Erste waren, im Himmel erkennen, dass Gott ihren Dienst, den sie getan haben, von dem sie so überzeugt waren, den sie so toll fanden, dass er ihn gar nicht für so wunderbar hält, wie sie ihn gehalten haben. Dass da so viel Stolz und Selbstsucht mit dabei war, dass das dazu führt, dass sie im Himmel Letzte sind. Trotzdem im Himmel, aber Letzte. Und andere, die in Demut einen ganz geringen Dienst getan haben, der vielleicht niemand in der Gemeinde aufgefallen ist, die werden Erste sein. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Gott will dich. Er will dich einstellen, weil er dich liebt. Er will dich einsetzen, um anderen Menschen seine Liebe zu zeigen, und er will dich belohnen, und zwar mit dem ewigen Leben. Amen.